Jetzt freuen wir uns. Uwe, darf gern schon kommen. Danke, dass du uns heute das Wort weitergibst. Ich bin sehr gespannt, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Du lässt dich ja immer schön lenken, leiten, gehst tief rein in das Thema. Ich freue mich darauf. Danke, Uwe.
Ich freue mich auch und ich bin mir sicher, es wird spannend werden. Letzte Woche hatte Kaya ein Stück weit ungeahnt meiner Botschaft heute eine Art Einleitung gegeben. Und zwar war da das Thema gewesen, Leben, als ob ich den Unsichtbaren sehe. Vor ein paar Monaten kam in mein Herz mal darüber zu sprechen, Glaube gegenüber Unglauben. Und in die Richtung möchte ich heute mal gehen. Und also der Titel, wenn man den so nennen will, lautet heute: Diese Art an Unglauben. Und dann Pünktchen, Pünktchen, Heilmittel, Fragezeichen. Der Bibeltext, der dem Ganzen zugrunde liegt, gibt eigentlich mehrere, aber der Haupttext ist Markus 9, 14 bis 29. Die Alexandra kann das dann damit starten. Ich lese den einfach mal vor. Warte, noch ein Punkt. Wir haben heute Morgen schon gesungen, Dein Name ist Leben. Und dieser Bibeltext handelt auch vom Leben, ja? Weil dort eine Situation beschrieben wird, wo Jesus jemanden gesund macht, ein Leben gibt, was dieser Junge vorher nicht kannte. Also Markus 9, 14 bis 29. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Staub vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen, da habe ich jetzt eingefügt, Mitgefühl, mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art, da habe ich jetzt einen Klammer hinzugefügt, auf Matthäus 17, Vers 20 bezogen, an Unglauben, von Dämonen kann doch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet, in Klammer wieder von mir hinzugefügt, und Fasten. Eine Anmerkung dazu gleich mal, Vers 29 hier sagt nach der neuen Genfer Übersetzung eben, Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen. Das steht in keiner anderen Übersetzung, so wie ich gesehen habe. Weder in Englischen noch in der Schlachter noch in der Elberfelder. Neues Leben glaube auch nicht. Insofern, ich habe es mit aufgenommen, aber ich denke nicht, dass das richtig ist. Was mir hier aufgefallen ist, ist die Antwort von Jesus, die wir in Matthäus 17, Vers 20 finden. Das lese ich euch einfach mal kurz vor. Da steht, hier ist es. Da fragen die Jünger, das ist dieselbe Geschichte, nur eben von Matthäus erzählt, ja. Da fragen ihn die Jünger dann: Warum konnten denn wir nicht den Dämon austreiben? Und Jesus antwortete: Wegen eures Unglaubens. Ich sage euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort, und er wird dorthin fliehen. Nichts wird euch unmöglich sein. Also die Antwort ist hier, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten, wegen ihres Unglaubens. Wie geht ihr mit eurem Unglauben um? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Unglauben. Alexandra, wenn du mal auf die letzte Seite kurz gehst, da habe ich mal so vier Arten an Unglauben einfach zusammengefasst, und wir gucken uns heute mal den ersten an: fleischlich gesinnt sein, menschlich, Einflussnahme durch über unsere fünf Sinne, dann mangelnde Erkenntnis, mangelndes Wissen, falsches Wissen, Gedankenfestungen, menschliche Traditionen oder auch ganz einfach: Du lehnst Jesus und sein Werk am Kreuz ab. Auch das ist Unglauben, und das führt letzten Endes zum Gericht. Ich möchte die Geschichte noch mal kurz zusammenfassen und noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar, die Jünger, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann waren das ja in dem Sinne keine, wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden zu beleidigen, keine Neubekehrten, sondern Jesus hatte die schon losgeschickt gehabt, hatte ihnen Vollmacht gegeben, um Kranke zu heilen, um Dämonen auszutreiben. Sie haben Wunder erlebt, und sie haben auch erlebt, wie sie bereits die Erwartungen von Jesus nicht erfüllt hatten. Bei der Speisung der 5 und 4.000 zum Beispiel, da war die Erwartung Jesu auch eine andere gewesen als das, was sich ereignet hat. Und jetzt ist Jesus mit ein paar von ihnen oben auf dem Berg gewesen. Die Hauptanzahl war unten, und da kommt ein Vater mit seinem Jungen und sucht Hilfe. Die Jünger haben von Jesus Autorität erhalten gehabt und haben versucht, in ihrer Autorität diesem, ich nenne das jetzt Problem oder Dämon, zu begegnen. Da Das Ergebnis kennen wir aus der Schrift. Es hat nicht funktioniert. Es gab dann ein Streitgespräch zwischen den Pharisäern und den Jüngern da unten. Jesus kommt dann hinzu und fragt, worüber streitet ihr euch denn? Der Vater erklärt dann, warum er hier ist. Ja, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Er sucht Hilfe. Er beschreibt dann auch, was passiert ist, ja, als die Jünger versucht haben zu agieren und was auch ansonsten immer passiert mit diesem bösen Geist, wie er den Jungen behandelt. Wenn wir das uns auch anschauen, wie der Dämon handelt, dann sehen wir da einfach, was die Schrift auch sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, töten und umzubringen, zu verderben. Ja, das sehen wir hier. Das Ziel von diesem Dämon war, den Jungen auf irgendeine Art und Weise umzubringen. Was der Dämon da veranstaltet hat, muss ein Schauspiel gewesen sein, was erheblichen Einfluss auf die Jünger gehabt hat. Sie haben sich von dem, was dort vor ihren Augen passiert ist, so vereinnahmen lassen, dass dass in sie hinein Unglaube, Zweifel gekommen ist. Das ist das, was auf der Seite der Jünger passiert ist. Jesus sagt dann zu ihnen, ihr seid eine ungläubige Generation. Fordert den Vater auf, bringt den Jungen zu mir. Er wurde gebracht. Der Geist sah Jesus und das Schauspiel begann von vorne. Er wälzte sich auf dem Boden, hatte Schaum vor dem Mund, wurde hin und her gerissen. Und Jesus stellt eine interessante Frage. Wie lange geht das schon so mit ihm? Interessant. Von klein auf, antwortete der Mann. Die Frage, weiß ich nicht, für mich vollkommen belanglos. Ich kann dir nicht beantworten, warum er sie gestellt hat. Ich hätte sie nicht gestellt. Und der Vater erzählt dann aufs Neue, was eben so die Geschichte von dem Jungen ist. Und sagt dann, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Mitleid mit uns, oder nicht Mitleid, Mitgefühl, hilf uns. Jesus antwortet, wenn es dir möglich ist, sagst du. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Ich glaube. Und erst danach hat Jesus gehandelt. Und er hat dann mit Vollmacht und Macht zu dem Dämon gesprochen und ihm befohlen, den Jungen zu verlassen. Der Dämon hat immer noch reagiert und gehandelt, ja. Er schrie auf, interessant, weil die Geschichte handelt eigentlich vom stummen Geist. Ja. Da schrie der Dämon oder der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Ist auch interessant. Die meisten Menschen, die dabei waren, die dachten, Jesus hat ihn umgebracht. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Und dann eben auf die Frage der Jünger, warum sie ihn nicht austreiben konnten, die Antwort: Diese Art an Unglauben kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Also was ist das erste Heilmittel für diese Art an Unglauben? Gebet und Fasten. Wenn wir uns die Geschichten anschauen, wird auch etwas deutlich. Wenn es hier ein Problem gibt, dann liegt es nicht auf der Seite Gottes. Das Problem liegt auf der menschlichen Seite. Das Problem liegt nicht in der Fähigkeit Gottes, etwas zu tun. Er kann. Sondern darin, ob ich das glaube, dass er das tun kann. Weil wenn du glaubst, ist alles möglich. Ich kenn diese Situation, wo ich ein Stück weit versagt habe. Mir ging es genauso wie den Jüngern. Ich habe mich von dem, was ich vor meinen Augen sah, beeinflussen lassen. Und genauso in diesem Moment habe ich wahrgenommen, wie in mir, also ich habe es nicht als Zweifel wahrgenommen, aber ich habe wahrgenommen, wie mein Glaube annulliert wurde durch Unglauben. Und zwar ging es ganz einfach um meinen Vater. Mein Vater war nach einem Schlaganfall, so ähnlich wie du, Hermann, auf einer Seite halbseitig gelähmt. Und ja, ich habe Gott in der Vergangenheit erlebt gehabt, ich habe Gott in der Zwischenzeit erlebt, wo Dinge passiert sind, wo ich sage, ja, das sind Wunder. Und trotzdem in diesem Moment habe ich mich von meinen Sinnen komplett vereinnahmen lassen und habe versagt, ganz einfach. Du kannst nicht Glauben und Unglauben im selben Moment haben und die Kraft Gottes erleben. Das funktioniert nicht. Wenn du Unglauben hast, dann lebst du in diesem Moment im Unglauben, so lange, bis du eine Entscheidung getroffen hast, so geht es nicht. Hier muss was passieren. Aus Markus 11, Vers 23 lernen wir, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Du bist für einen bergeversetzenden Glauben qualifiziert, wenn du in deinem Herzen nicht zweifelst. Die Probleme, die dir in deinem Leben begegnen, die Schwierigkeiten, die dir begegnen, bist du in der Lage zu meistern, wenn du keine Zweifel hast. Ich habe vor 10 Tagen was erlebt. Und zwar ich wollte mit dem Auto wegfahren und das Auto sprang an, allerdings hat sich das Navigationssystem in dem Moment verabschiedet und ich bin dann halt ohne gefahren und kam dann zurück, habe es Elisabeth gesagt. Und also das Navi kam auch nicht mehr auf der Rückfahrt. Ja. Bildschirm blieb dunkel, Ende. Und dann am nächsten Morgen Als ich zur Arbeit gefahren bin, hat mich das geärgert. Weil ich mir überlegt habe, ich habe jetzt kein Interesse dran und ich will kein Geld für ein Auto ausgeben, auch nicht für ein Navigationssystem oder sonst was. Ich gebe mein Geld lieber woanders hin, wo es was Sinnvolles tut. Und bin dann losgefahren, habe dann ja auch erstmal gemerkt, Mensch, das Ding ist dunkel, du siehst nicht, wie spät es ist. Gut, wo ich hinfahre, das weiß ich auch so. Aber da geht kein Radio, da geht kein USB-Stick, kann keine Lektionen hören. Ich habe dann, als ich so gefahren bin, gebetet und zu dem Navi befohlen, wenn ich heute Abend wieder hier nach Hause fahre, funktionierst du. Ist mir egal wie, du funktionierst. Das befehle ich dir jetzt. Und ich bin dann ausgestiegen, als ich bei der Arbeit angekommen bin, habe noch so gedacht, okay, heute Abend bist du hier völlig, du funktionierst. Bin dann abends wieder gekommen, eingestiegen und das Ding funktionierte. Also seitdem funktioniert es wieder. Tadellos. Und was ich aber in dem Moment gemerkt habe, ist, ich habe daran nicht gezweifelt, dass das passieren wird. Ich habe ja vor einem Dreivierteljahr mal was Ähnliches erlebt, als ich hier zum Schultag mit dem Auto kommen sollte, das war das andere Auto. Ich wusste nur, ich werde um 10 Uhr da sein, hing dann am Einkaufsmarkt fest, weil das Ding nicht mehr ansprang. Ja, gut, aber es sprang dann irgendwann nach einer halben Stunde plötzlich an, aber zwischendurch hatte ich schon Kai angerufen gehabt und gesagt, hier, lass mich mal abholen. wie gehen wir mit all diesen Situationen, denen wir so im Leben begegnen, um? Bei mir war es halt mal das Auto, aber es gibt ja zig Lebenssituationen, wo wir häufig nicht mal darüber nachdenken, wie wir reagieren sollten. Navi kaputt, gut, okay, kaufst du ein neues. Aber da, klar, ich habe das Geld, kein Thema, aber ich will das nicht dafür ausgeben. Ich will das Geld in das Reich Gottes investieren, das ist meine Priorität, nicht das Navi. Und wie geht es euch damit? Wo habt ihr solche Punkte? Mit Sicherheit habt ihr was, hat jeder. Was steht in Jakobus 1, 2 bis 8 in Bezug auf Zweifeln? Da geht es um, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und da steht dann auch dazu, einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Eindeutig. Wenn du zweifelst, dann löscht dein Unglaube deinen Glauben aus. Er annulliert ihn ganz einfach. Das heißt, in dir muss ein Ort vorhanden sein, wo es nur Glauben gibt. Wie kannst du verhindern, dass zum Beispiel, wenn du einen schönen Garten hast, wie kannst du verhindern, dass da jeder, der dich besuchen will, durch deine schön angepflanzten Blumenbeete trampelt? Ganz einfach. Du baust einen Zaun drumherum und schließt die Tür ab. In Markus 5, 22 lesen wir die Geschichte von Jairus. Es kommt die Erklärung dazu, was ich damit gemeint habe. Die Tochter von Jairus liegt im Sterben. Diagnose war eindeutig. Und dann kommt er und zu Jesus und sagt, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Dann gab es eine zeitliche Verzögerung durch die blutflüssige Frau. Und dann, während Jesus noch mit der Frau redete, kamen Menschen aus dem Haus von Jairus, vielleicht Familienangehörige, gute Freunde, die sagten: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Auf gut Deutsch gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Jesus kann woanders hingehen. Eine andere Aufgabe übernehmen. Jesus hatte zugehört und wandte sich Jairus wieder zu und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Warum? Warum hat er alle anderen weggeschickt, weggejagt? Genau. Er wollte nicht, dass irgendeine Art von Unglauben auf die Menschen, die jetzt, sprich Vater, Petrus, Jakobus, da irgendwie Einfluss hat. Der eine oder andere hat vielleicht auch die praktische Anwendung gehört von Andrew Womack. Andrew war ja vor 2 Jahren, oder wann das war, wohl auch, ich würde es mal sagen, irgendwo ernsthaft erkrankt, auch wenn er sich nicht so direkt darüber ausgelassen hat, was es war. Aber seine Reaktion darauf war, dass nur seine Frau und ich glaube nur Mike und die Brickets Bescheid wussten und sonst niemand. Wäre vielleicht bei uns auch eine gute Anwendungsweise. Es muss nicht jeder wissen, was die Diagnose des Arztes ist. Und es ist mit Sicherheit auch nicht die Diagnose, die Jesus darüber gestellt hat. Denn seine Diagnose lautet: Durch Jesu Wunden bist du geheilt worden. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Mit den Spannungsfeldern. Der Vater von dem dämonenbesessenen Jungen glaubte, ansonsten hätte er seinen Sohn nicht zu Jesus gebracht. Auch als die Jünger versagt hatten, in dem Sinne, glaubte er und ging zu Jesus. Ja, der Vater von dem Jungen glaubte immer noch. Was war mit den Jüngern? Ich hatte schon gesagt, dass Jesus den Jüngern alle Autorität über alle Gewalt des Feindes gegeben hatte, genauso wie auch uns. Wir sind genau in derselben Situation. Wir sind in keiner anderen. Das war bei den Jüngern geschehen und ist bei uns geschehen. Ich hatte schon gesagt, dass die Jünger einfach durch das, was sie sahen, so beeinflusst worden sind, dass sie all das, was bisher geschehen war, durch die Autorität und die Kraft und die Macht, die Jesus ihnen verliehen hatte, dass das weggewischt worden ist, durch den Unglauben ausradiert. Bei Jesus ist ja auch nichts anderes passiert. Was ich damit meine ist, der Geist in dem Jungen hat genauso gehandelt wie bei den Jüngern auch. Nur Jesus hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Er hat die Macht und Autorität, die er verliehen, die er hatte, die hat er angewandt. In ihm waren keine Zweifel. Hinterher kamen die Jünger zur Privataudienz zu Jesus und fragten eben, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Denn dazu hätten sie in der Lage sein müssen. Und wie ich schon sagte, war die Antwort von Jesu wegen eurem Unglauben. Um Dämonen auszutreiben, ist Gebet und Fasten nicht erforderlich. Nicht erforderlich. Brauchst du nicht. Was du brauchst, und das hast du verliehen bekommen von Jesus, ist Autorität und Macht. Und die gilt es einzusetzen und anzuwenden. Durch Fasten und Gebet wird Unglaube in dir bearbeitet, ausgetrieben. Das heißt nicht, gerade auch, wenn es jetzt um Krankheiten geht oder sonstige Situationen. Ich meine, ich leugne ja nicht, es geht nicht darum zu leugnen, was meine Sinne wahrnehmen. Darum geht es nicht. Das wäre falsch verstanden. Sondern es geht darum, das wahrzunehmen und zu schauen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Weil das Wort ist der Maßstab. Nicht das, was mir meine Augen erzählen oder meine Ohren wahrnehmen. Ich hatte ja schon dieses Beispiel gesagt von meinem Vater. Ich habe gebetet, ja. Und ich habe mich von dem, was meine Augen wahrgenommen haben, einfach berauben lassen, sage ich jetzt so. Das ist das richtige Wort, berauben lassen. Und ein zweigeteiltes Herz, Glauben, Unglauben, geht nicht. Du kannst auch nicht Glauben und Unglauben mischen, geht auch nicht. Entweder oder. Und manchmal ist das auch, das ist herausfordernd, das Thema. Ich weiß das. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass gerade Menschen, die mit Krankheiten zu tun haben, herausgefordert sind. Und trotzdem, überleg dir mal, wenn du sagen könntest, es ist mir egal, ob mein Körper mit dem Programm von Jesus klarkommt oder nicht, aber ich bin geheilt. Das ist eine Herausforderung für dich und deinen Körper. Glaube nur, wenn du gleichzeitig glaubst und gleichzeitig Unglauben hast, also zweigeteilt bist, dann wirst du die Kraft Gottes annullieren. Glaube und Unglaube vermischt sich nicht, sondern Unglaube annulliert deinen Glauben. Also raus mit dem Unglauben durch Fasten und Beten. Was machst du durch Fasten und Beten? Bitte? Genau, du sensibilisierst dich für Gottes Stimme, für sein Wort. Du bringst dich in Übereinklang mit seinem Wort. Darum geht's dabei. Schluss möchte ich noch zwei Bibelstellen vorlesen. Einmal Markus 11, 21 bis 23. Da steht: Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor, oder zu diesem Problem hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Hebräer 6, Vers 12, da steht geschrieben: Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Manchmal bedarf es auch etwas Zeit, ja. Ich bin mir bewusst, dass, ja, Geduld ist nicht immer auch mein Favorit, aber manchmal braucht es halt Zeit. Und ja, also diese Art von Unglauben kann durch Beten und Fasten geheilt werden. Amen.